Schön, seid ihr mit dabei. Hier vor Ort im Gottesdienst oder auch im Livestream, dann zu Hause. Oder vielleicht schaust du auf diese Aufzeichnung gerade jetzt. Egal wo, wir dürfen damit rechnen, dass Gott uns begegnet. Dass er zu uns reden will. Und er kennt uns ja bis ins Innerste. Das heißt, sein Reden ist das, was wir wirklich nötig haben. Und es ist schon so, wie schon angetönt in der Einleitung, es ist schon ganz besonders für mich, heute hier so nach Zürich zu fahren und so in Gedanken mir zu überlegen, nächsten Sommer kommen wir als Familie hierher, in die Stadt oder Region. Das braucht noch einige Wunder, bis wir auch eine Wohnung dann haben. Es ist meine Geburtsstadt hier in Zürich. Wir freuen uns aber sehr, also das ist nichts von abschreckender Wirkung oder so. Wir freuen uns sehr, hier zu euch zu kommen oder hier in die Region zu kommen, sozusagen. Heute ist Kanzeltausch, das heißt, euer Pfarrer Thomas Kasper ist bei uns in Sumiswald, ich bin hier. Es ist nun so, dass er zuhört. Das hat damit zu tun, dass wir in Bern noch gar keine Gottesdienste machen können und er ist per Video bei uns. Es bringt es mit sich, dass einmal bei einem Kanzeltausch meine Familie zuschauen kann, jetzt zu Hause. Das ist für sie ganz besonders. Sie haben sich jetzt sehr gefreut, mal so mit dabei zu sein. Bevor wir in den Bibeltext eintauchen, möchte ich mit uns beten. Ich danke dir, Vater im Himmel, dass du uns begegnen willst. Dass du als Vater deinen Geschöpfen begegnen willst. Und zu uns reden möchtest, ob wir dich kennen oder überhaupt nicht. Ich bitte dich, dass alles dazu dient, dass wir das hören können, was du uns heute Morgen zeigen möchtest. Und wir erleben, wie das in unserem Leben etwas verändert. Amen. Ihr seid in einer Predigtserie, wo ihr euch Gedanken darüber macht, wer ist Jesus eigentlich? Vor allem so die Besonderheiten, die Jesus ausmachen. Und diese Predigt heute gehört auch dazu und wir sehen die überraschende Familie von Jesus. Dazu lese ich den Predigttext. Und dieser Predigttext wird euch vermutlich ein wenig überraschen. Er ist nicht so üblich und er ist auch ziemlich lang. Es ist der Stammbaum von Jesus. Ich habe mir zuerst überlegt, ich nehme nur einen Ausschnitt, aber ich glaube, das gehört alles zusammen. Während der Predigt entdeckt ihr dann hoffentlich, wieso es wichtig ist, auch diesen Stammbaum einfach zu lesen. Er ist etwas wiederholend. Mit der Zeit hat man den Rhythmus so im Ohr. Ich habe auf der PowerPoint nur den ersten Vers, weil ich habe gemerkt, es gäbe so viele Folien. Aber ich lese Matthäus 1 ganz zu Beginn des Neuen Testaments. Das sind die ersten Verse des Neuen Testaments. Die müssen doch eigentlich wichtig sein, oder? Und das sehen wir. Ich lese auch Matthäus 1,1 und da heißt es eben, Buch des Ursprungs von Jesus Christus, den Nachkommen von König David und dem Vater, Stammvater Abraham. Abraham wurde der Vater von Isaak, Isaak der Vater von Jakob und Jakob der Vater von Juda und seinen Brüdern. Juda war der Vater von Perez und Serach. Ihre Mutter war Tamar. Perez wurde der Vater von Hezron. Und Hezron, der von Ram. Ram wurde der Vater von Aminadab. Aminadab, der Vater von Nachschon. Nachschon von Salmon. Salmon wurde der Vater von Boas. Die Mutter war Rahab. Boas wurde der Vater von Obed. Die Mutter war Ruth. Obed wurde der Vater von Isai. Und Isai, der von König David. David wurde der Vater von Salomo. Die Mutter war Urias Frau. Salomo wurde der Vater von Rehabeam. Rehabeam, der von Abia. Abia, der von Asa. Asa, der von Josaphat. Josaphat, der von Joram. Joram, der von Uzia. Geht noch weiter. Uzia, der von Jotam. Jotam, der von Ahas. Ahas, der von Hiskia. Hiskia wurde der Vater von Manasse. Manasse, der von Amon. Amon, der von Joschia. Joschia wurde der Vater von Joachim und seinen Brüdern. Damals wurde das Volk in die Verbannung nach Babylon geführt. Danach wurde Joachim der Vater von Shealtiel, Shealtiel der von Zerubabel, Zerubabel der von Abihud, Abihud der von Eliakim, Eliakim der von Asor, Asor der von Zadok, Sadok, der von Achim, Achim, der von Eliud, Eliud, der von Eleazar, Eleazar, der von Matan, Matan, der von Jakob. Jakob wurde der Vater von Josef, dem Mann der Maria. Sie wurde die Mutter von Jesus, der auch Christus genannt wird. Insgesamt sind es also von Abraham bis David 14 Generationen, von David bis zum Beginn der Verbannung nach Babylon 14 und von da an bis zum Messias noch einmal 14 Generationen. Soweit unser Predigttext. Man könnte jetzt so eine Geburtsgeschichte oder die Weihnachtsgeschichte eigentlich, die beginnt so, auch ganz anders beginnen. Man könnte ja sagen, es war einmal ein Land, weit weg hinter dem Meer. Da war eine junge Frau und plötzlich begegnete ihr ein Engel. Das ist dann so ein Mikrowichtel oder ein Kobschneemonster oder so. Das wäre ein Märchen. Dieser Anfang macht uns deutlich, was hier erzählt wird, ist kein Märchen, keine schöne Geschichte. Das ist real. Jeder dieser gelesenen Namen ist eine reale Person, die gelebt hat. Und deshalb haben wir sie auch gelesen. Es ist nicht einfach nur eine Geschichte. Und was macht das für einen Unterschied? Dass der Beginn von Jesus oder die Geschichte von Jesus nicht einfach nur eine schöne Geschichte ist, sondern real. Das entdecken wir in dieser Predigt und sehen, ich nehme jetzt mindestens drei so überraschende Punkte aus der Familie von Jesus heraus, die uns aus seinem Stammbaum bereits zeigen, wer er eigentlich ist und was sein Auftrag war. Und ich glaube, wenn er den Stammbaum danach noch einmal lest, dann staunt ihr auch. Da ist so eine Sprengkraft mit drin. Das ist mein Wunsch, dass wir die miteinander in dieser Zeit entdecken können. Ich möchte dafür den ersten Vers hier noch einmal herausgreifen, der eben heißt: Buch des Ursprungs von Jesus Christus, den Nachkommen vom König David und dem Stammvater Abraham. So beginnt Matthäus die Geschichte von Jesus. Lukas ist ein anderer, der ja auch über das Leben von Jesus schreibt, ein anderes Evangelium. Der sagt, ich habe historisch geforscht und zusammengetragen. Also beide betonen hier geht es um Fakten. Hier geht es um das, was wirklich passiert ist. So trocken beginnt eigentlich dieses Evangelium. Es ist relativ sachlich. Aber es heißt, was da passiert ist, vor Ort in dieser Welt, ganz real in unserer Geschichte. Nun, der Hintergrund, da möchte ich mir etwas Zeit nehmen noch dazu, weil ich finde das ganz spannend, was hier eigentlich geschieht. Menschen lieben ja eigentlich Märchen, Legenden, Geschichten, gute Bücher, gute Filme. Ich glaube, das ist etwas, das uns fasziniert, das einen packen kann, wo Gut und Böse vorkommen und Helden und negative Helden und wo es dramatisch wird und tragisch oder dann auch eine glückliche Wendung gibt. Von dem lebt eine ganze Industrie, dass wir Menschen eine Sehnsucht haben, so nach guten Geschichten. Vielleicht kennt ihr das, dass nach einer richtig guten Geschichte kann man fast so melancholisch werden ein wenig. Nach einem richtig guten Film so denkt man, ja, nach einem guten Buch. Sogar etwas traurig, weil die Welt nicht so ist wie die guten Geschichten. Weil die Welt einiges alltäglicher ist und manchmal ja, einfach Alltag ist. Wir haben mit unseren Kindern oder den Älteren gerade Narnia erzählt. Das ist so eine Geschichte, die packt mich heute noch. Da ist so viel drin. Und ich bin heute losgefahren, da war so eine Schneelandschaft. Aber ich bin keinem Löwen begegnet. Und kein einziger Kleiderschrank endet in einem Wald in einer anderen Welt, oder? Das ist ernüchternd. Also unsere Welt ist halt anders. Aber wir haben diese Sehnsucht danach. Mein Eindruck ist, dass die Menschen Weihnachten eher als so eine schöne Geschichte verstehen. Sogar wenn sie den Inhalt nicht mal genau kennen, aber so das Gefühl, oder? Das Gefühl von Harmonie, das Gefühl, dass irgendwie, ja, so ein wenig Liebe und Stimmung und schön. Aber wenn Weihnachten nur das ist, dann haben sehr viele Menschen verloren. Oder wenn Weihnachten nur dann ist, wenn die Stimmung stimmt, haben wir alle momentan ein Problem, weil Corona die Stimmung schon mehr oder weniger vermiest. Also ich muss da nur kurz so in die Runde schauen. Ist alles anders? Ja, ist jetzt Weihnachten weniger. Und nicht nur das, ich denke an so viele Menschen, die sich gar nicht weihnachtlich fühlen, aus unterschiedlichsten Gründen. Vielleicht, weil man Dinge erlebt hat, die einem jetzt gerade noch sehr belasten. Vielleicht nahestehende Personen verloren. Vielleicht sind Familien, die zerrissen sind. Und man sich in dieser Zeit besonders daran erinnert, die einfach allein sind, wie ganz viele Menschen in der Schweiz. Oder ganz viele Menschen in Zürich. Zürich ist ja eine der Top-Single-Städte eigentlich der Schweiz. Oder Familien, die es einmal pro Jahr doch richtig schön haben wollen. Wenigstens einen Abend, dann funktioniert es wieder nicht. Also wenn Weihnachten nur das ist, dann ist der Druck riesig und am Schluss bleibt ja eigentlich nichts davon. Und was ist dann für Menschen, die jetzt dann oder über Weihnachten im Spital sind, in der Psychiatrie sind oder im Gefängnis sind, ja, haben die einfach Pech gehabt. Ich glaube natürlich nicht, weil Weihnachten nicht nur schön ist, nicht nur ein Gefühl ist. Die Bibel versteht Weihnachten und die ganze Geschichte von Jesus nicht als schöne Geschichte, sondern als Realität. Und dieser erste Vers macht uns das ganz deutlich. Und deshalb beginnt diese Geschichte so trocken. Und das Entscheidende hier ist, hier beginnt die schöne Geschichte, die wirklich passiert ist. Es ist eine Geschichte, wo es auch um Gut und Böse geht. Noch größer, als man sich das überhaupt vorstellen kann. Es ist eine Geschichte, wie das Böse fast siegt. Und dann das Gute, völlig überraschend, keiner hätte es gedacht, in diese Welt kommt und auf eine Art Rettung bringt, wie man das nicht gedacht hat. Und der Held siegt und lädt die Menschen ein und sagt, du kannst mit mir siegen und für immer mit mir leben. So eine typische Geschichte, oder? Der Unterschied hier ist, sie ist real. Man könnte ein Stück weit sagen, da greife ich auf C.S. Lewis zurück, ein christlicher Denker, ein englischer Satz, the myth became fact. Das ist hier passiert. Das beschreibt hier Matthäus. Das meint, der Mythos wurde Realität. Die Sehnsucht, die wir Menschen in guten Geschichten finden, wurde erfüllt. Die Liebe, die wir in Liebesfilmen vielleicht spüren, uns danach sehnen, die wurde real. Die Sehnsucht nach dem Held, der alles dreht, die hat sich in dieser Geschichte wie erfüllt. Die Sehnsucht, dass das Böse nicht gewinnt, sondern am Schluss das Gute überwiegt, jetzt in der Realität ja häufig nicht so. Das zeigt sich hier in dieser Geschichte. Man könnte sagen, alle guten Geschichten leben am Schluss nur davon, von dieser einen. Hier wird unsere tiefste Sehnsucht, die sich hier zeigt, erfüllt. Und deshalb beginnt Matthäus und sagt, es ist der Ursprung von Jesus Christus. Das ist das Buch, wie er in diese Welt kam. Das ist real und das ist passiert. Und das hat einfach große Auswirkungen. Das verändert alles, auch wie wir Advent und Weihnachten verstehen. Dann ist Weihnachten nicht so eine Art Verhaltenstipp im Sinn von, eine Zeit, wo wir uns versuchen, etwas lieber zu haben wie sonst. Das ist keine schlechte Idee. Und das ist nicht Weihnachten. Das wäre ja nur so, ja. Sondern Weihnachten ist nicht, was wir tun, sondern eine frohe Botschaft, die zu uns kommt, egal wie die Stimmung ist. Deshalb ist Weihnachten kein Gefühl und keine Stimmung und auch keine Dekoration. Darf alles dem dienen, aber es scheitert nicht daran. Weihnachten oder Jesus wurde Mensch, gerade weil es nicht weihnachtlich ist. Es ist ja wie ein Widerspruch, wenn man denkt, ah, die Stimmung ist so anders und so Streit, das kann und Corona. Ja, es ist überhaupt nicht weihnachtlich. Es ist eigentlich genau umgekehrt. Also es ist gerade, weil es so ist, wurde es ja Weihnachten. Deshalb kam Jesus in diese Welt. Deshalb lässt uns Gott ja nicht allein. Deshalb kommt auch eine kaputte Welt und auch eine Weihnachtsstimmung, die vielleicht bei dir oder bei anderen überhaupt nicht weihnachtlich ist. Und seine Ermutigung, sich daran zu erinnern in dieser Zeit von Advent und Weihnachten, wenn es mal nicht weihnachtlich ist, und das wird es bei uns allen sein in nächster Zeit, zu merken, stimmt, deshalb wurde Jesus Mensch. Weil es eben nicht so ist, wie es sein sollte. Wenn ich von mir enttäuscht bin, wenn die Stimmung nicht so ist, wie ich mir das gewünscht hätte, wenn Streit in einer Familie ist, den wir irgendwie einfach nicht überwinden können. Deshalb kam Jesus in diese Welt. Und deshalb ist Weihnachten oder diese Geschichte auch nicht nur eine Zeit der Familie, von der Bibel her. Es kann passieren, dass Familien so mit sich beschäftigt sind in dieser Zeit, dass sie alles andere vergessen. Das wäre eigentlich schade, weil Weihnachten ist nicht primär ein Fest der Familie, von der Bibel her. Es ist ein Fest für alle Menschen. Es ist eine Ermutigung, wenn du jetzt da schon zuhörst und wie sagst, ja, das glaube ich. Ich weiß, da ist etwas viel Größeres hinter dieser Botschaft von Weihnachten, dass Jesus Christus zu überlegen, wie kann ich das anderen Menschen vermitteln, gerade in dieser Zeit. Es ist jetzt etwas komplizierter, ich kann jetzt nicht einfach sagen, ladet Menschen ein zu euch nach Hause regelmäßig und so. Das ist etwas schwieriger geworden, wünsche euch viel Weisheit dabei, aber das ist eigentlich das Ziel, dass Familien sich öffnen können, dass alle Menschen teilhaben können daran, an dieser Botschaft. Und könnt euch überlegen, wo könnt ihr durch mal euch melden, mit Karten schreiben an Menschen, wo kennt ihr Menschen, die allein seid, wie könnt ihr das vermitteln, dass Weihnachten nicht einfach nur Familie ist oder nur Gefühl, sondern eine frohe Botschaft. Das ist eigentlich eine super Gelegenheit. Weihnachten ist passiert, die Herkunft von Jesus ist real. Aber damit hören die Überraschungen nicht auf. Jetzt kommt dieser trockene Stammbaum dann ab Vers 2 und so weiter. Und wenn ihr jetzt das unterstelle ich euch jetzt nicht, ich beginne mal bei anderen Leuten, wenn so früher wichtige Leute Stammbäume zusammengestellt haben, dann hat man die frisiert. Man hat alle weggelassen, die so etwas eigenartig waren und wo man nicht so wusste. Und dieser Uronkel, den wollte man lieber vergessen. Und Julius Caesar zum Beispiel hat sogar noch Götter in seinen Stammbaum eingeflickt, um zu zeigen, wo komme ich her. Wir kennen das vielleicht etwas bei Lebensläufen, die natürlich stimmen müssen und so, aber man irgendwie muss einfach so gut wie möglich dastehen, oder? Da schreibt man nicht, ich war 3 Jahre lang, wusste ich auch nicht so recht, was machen, sondern man schreibt, ich habe mich neu orientiert und so. Das wäre typisch für Stammbäume. Wie sieht denn wohl der Stammbaum von Jesus aus? Was für gewaltige Personen finden wir darin? Oder vom Retter der Welt, vom Sohn Gottes, das muss ja gut aussehen. Und da werden wir überrascht, wenn wir da so durchgehen durch diese Namen. Ich habe so drei Personen oder drei Arten von Personen herausgenommen, was wir hier entdecken in diesen Generationen, die vor Jesus waren, die wie seine Familie sind ein Stück weit. Und wir sehen da zum Beispiel, das wäre der erste Punkt, wir sehen Menschen, die durch ihr Geschlecht ausgegrenzt wurden. Es werden 5 Frauen erwähnt, Tamar, Rahab, Ruth, Bathseba, ist beschrieben, und Maria. Jetzt mag uns das nicht so erstaunen und ist auch gut. Zu dieser Zeit war es selbstverständlich, in solchen Stammbäumen tauchen Frauen nicht auf. Nicht, dass das richtig wäre oder nötig oder dass das die Bibel auch so sieht, aber das war kulturell ganz klar. Und wenn 5 Frauen erwähnt werden, dann erstaunt das. Und das war auch damals jedem klar. Das ist besonders. Also Jesus wird eingeführt, seine Familie wird eingeführt und es werden ganz bewusst 5 Frauen erwähnt. Es zeigt schon, wie da Gräben zum Beispiel zwischen den Geschlechtern wie überbrückt werden. Wie das schon immer die Idee war, wie Mann und Frau vor Gott in Wert und Würde gleich sind. Und da können 5 Frauen da sein, noch ganz besondere Frauen. Das sehen wir, wenn wir weiterschauen. Wir sehen zweitens, wir sehen Ausländer, also Menschen, die durch ihre Herkunft ausgegrenzt waren. Das sind 2 zum Beispiel, da haben wir Rahab, ist Kanaaniterin. Wer die Bibel kennt, weiß, eigentlich sind die Kanaaniter so die großen Feinde. Da taucht eine Kanaaniterin auf in der Familie von Jesus. Dann haben wir Ruth. Ruth ist Moabiterin, wenn man so Propheten liest, ist Moab. Ist der große ein großer Gegenspieler von Israel. Jetzt ist da eine Moabiterin. das erstaunt, wenn man das so liest. Und es ist ein Zeichen davon. Jetzt denkt ihr vielleicht, ja, also es ist so besonders ja nicht, aber damals war das auch vom jüdischen Verständnis her, als Ausländer hatte man keinen Zugang zum Gott Israels eigentlich. Beim Tempel, von dem Tempel, von dem man noch einige Überreste hatte, hat man so Säulen und Tafeln gefunden, zwei Tafeln, wo drauf steht, und das ist im Sinn so korrekt, kein Ausländer darf in diesen Hof, also so in den Tempelhof. Wer es dennoch tut, ist selber schuld an seinem Tod. Also Ruth und Rahab gehören da eigentlich nicht hin. Und sie gehören doch dazu. Und das war immer auch schon Gottes Absicht. Sehen wir durchs ganze Alte Testament. Nicht, dass er mich da falsch versteht. Gott hatte schon immer die Absicht, dass alle Nationen auf Erden, aus allen Kulturen, Menschen ihn kennenlernen dürfen und zu ihm gehören können. Und das ist ein Zeichen davon, dass Ausländer im Stammbaum von Jesus sind. Es geht jetzt noch tiefer. Wir können auch sagen, diesem Stammbaum sind moralische Versager. Und ich greife einige heraus, die uns da so beschrieben werden. Es heißt in Vers 3, ein interessanter Vers hier, Juda wurde der Vater von Perez und Serach. Schon mal beide erwähnt, sind Zwillinge. Es wäre nur einer nötig. Ihre Mutter war Tamar, wird noch speziell erwähnt. Und dann geht es weiter mit Perez. Wieso werden diese beiden Söhne erwähnt? Wieso wird extra Tamar erwähnt? Wenn damals ein Jude diesen Stammbaum las, war ihm völlig klar, auf was hier Bezug genommen wird. Wer die Bibel sehr gut kennt, erinnert sich an die Geschichte. Einige, die jetzt einfach so zuhören und zuschauen, natürlich nicht. Aber es ist nicht versteckt. Also es war offensichtlich, es ist eine Geschichte, wo Juda, der hier als Vater erwähnt wird, hat seine Pflicht für seine Schwiegertochter zu sorgen, wie nicht wahrgenommen. Sie verkleidet sich als Prostituierte, Tamar. Und als Prostituierte, also Juda geht zu ihr als Prostituierte, erkennt sie nicht, schläft mit ihr und zeugt diese Kinder. Das ist eine Geschichte, die erzählt man auch heute dann nicht ganz so gerne am Weihnachtsessen, oder? So, bis heute. Das ist die Geschichte von Jesus. Das würde man eigentlich ausradieren. Matthäus führt es sogar noch aus. Sagt, es ist genau diese Geschichte hier. Dann haben wir Rahab, haben wir schon erwähnt. Rahab war Prostituierte in Jericho. Und die moralische Versagerin ist da sie, aber nicht nur sie. Es sind auch all die Männer, die da genauso Teil sind. Das ist ganz wichtig. Aber trotzdem, sie als Prostituierte ist Teil in diesem Stammbaum und wird speziell erwähnt. Und dann Vers 6, da können wir dann etwas durchatmen nach diesen schwierigen Familiengeschichten. Da heißt es, und Isai, der von Vater von König David. David wurde der Vater von Salomo, die Mutter war Urias Frau. Endlich ein König, endlich König David. Und den möchte man schon so im Stammbaum, denke ich mal. Matthäus sagt, halt. Und er erwähnt wieder diesen Nebensatz, wir haben es gelesen, erwähnt der Vater von Salomo, die Mutter war Urias Frau, das wäre Bathseba. Wieso wird Bathseba nicht erwähnt? Ich glaube, es ist nicht dazu da, sie zu ihren Namen zu eliminieren, sondern so wird nochmals ganz stark erinnert, um was es hier geht. Man könnte sagen, hier wird der Finger in die Wunde gelegt. Urias war einer der Freunde von König David, war einer der Helden, die mit ihm waren, auch in seiner dunkelsten Stunde. Urias ist verheiratet mit Bathseba. Er ist weg, David sieht diese Frau, denkt, diese Bathseba will ich, er holt sie zu sich, begeht Ehebruch, versucht dann das alles zu vertuschen, gelingt zuerst nicht, er schaut dafür, dass Urias getötet wird, dass er dann später Bathseba heiraten kann und ihr das erste Kind stirbt, aber das Kind, das dann auf die Welt kommt, ist Salomo. Und jetzt ist es schon nicht mehr so angenehm. Stellt euch vor, ihr hättet das in eurer Familie. Das ist schmerzhaft. Da ist letztlich Mord dahinter, da ist Ehebruch dahinter. Das ist der Stammbaum von Jesus. Ich habe einfach mal diese drei hier herausgegriffen. Das sind moralische Versager, die gehören mit dazu. Das sind Menschen, die ausgegrenzt wurden durch Geschlecht oder durch Herkunft. Und das sind einfach auch ganz viele kaputte Familien. Wenn man genau hinschaut, auch die Familie von David hat unter dem gelitten. Das merkt man auch, wenn man die Geschichte liest. Und das ist kein Zufall. Also ihr könnt davon ausgehen, das ist garantiert kein Zufall. Wenn so eine große Geschichte, das Evangelium begonnen wird, man das schreibt, dann schreibt man nicht einfach mal so locker, sondern da hat Matthäus ganz bewusst, inspiriert vom Heiligen Geist, so Jesus eingeführt. Weil darin sehen wir, weshalb er in diese Welt gekommen ist. Weil diese Welt, ich sage es jetzt plakativ, genauso kaputt ist wie dieser Stammbaum. Weil diese Welt voller Menschen ist, denen es genauso geht oder solche Dinge erlebt haben. Es ist der Stammbaum von Jesus, ist der Zustand dieser Welt. Er ist nicht geschönt. Es ist genauso, wie es ist. Zum Beispiel, dass die Kämpfe zwischen Geschlechtern, die schlimmste Auswirkungen auch schon hatten in der Geschichte und auch bis heute. Oder Entwürdigung von Menschen durch ihre Herkunft. Das zieht sich durch die Welt in unterschiedlichsten Formen. Und sonst spricht man mit jemandem, der irgendwo lebt, wo er etwas auffällt. Mit einer Frau gesprochen, die bei uns wohnt, die ist seit Kind in der Schweiz, ist Schweizerin, redet nur Berndeutsch und erlebt rassistischen Hass, gegen den sie sich wie verhalten muss. Das ist Teil dieser Welt. Und diese Welt ist auch voll mit zum Beispiel Beziehungen oder auch Ehen mit Schuld, mit Hintergehen, mit Betrügen, mit großem Schmerz drin. Das ist diese Welt. Und viele Familien, die auch unter Druck sind, wo vieles kaputt ist. Hat auch jemand gesagt im Blick auf Weihnachten, weißt du, ich schäme mich eigentlich so für meine Familie, wenn ich ehrlich bin. Ich schäme mich, weil wir schaffen es nie. Es gibt jedes Mal Streit, jedes Mal eskaliert es. Ich möchte eigentlich eine andere haben. Und genau so eine Familie hat Jesus. Und das ist das Schöne, dass die Geschichte von Jesus, seine Herkunft, so beginnt. Weil Gott hat mit dem allem nichts zu tun. Er ist heilig und er ist gerecht durch und durch. Und trotzdem kommt er mitten in diese Welt hinein, kommt er mitten in diese Familie hinein und sagt damit eigentlich, das sind meine Leute. Ich werde so wie sie. Ich werde Teil von ihnen. Jesus wird Mensch. Und das sieht man schon so deutlich, was das heißt an diesem Stammbaum. Jesus wird Mensch und lebt als Einziger ohne Sünde. Er macht sich so sehr Teil von diesem Stammbaum, von dieser Welt, dass er noch viel tiefer geht. Wir lesen dann später, dass er sogar diese Schuld auf sich nimmt, aber auch meine Schuld, wo ich gegen Gottes Willen lebe, wo es nicht schön geredet wird, sondern Jesus nimmt sie auf sich und trägt sie für mich. Und er macht sich so sehr eins mit uns, dass er dafür stirbt am Kreuz. Und er trägt die Strafe für diese Schuld, dass wir sie nicht tragen müssen, wenn wir an ihn glauben. Das stellt alles auf den Kopf, oder? Die Botschaft von Weihnachten ist so anders wie eigentlich jedes Märchen am Schluss. Und das wird schon hier in diesen Versen sichtbar. Nun ist, wenn wir da weiterlesen, mit Vers 16 ist der Stammbaum fertig. Hier bei Josef. Jakob wurde der Vater von Josef, dem Mann der Maria. Sie wurde die Mutter von Jesus, der auch Christus genannt wird. Doch eigentlich fängt die Geschichte hier erst an, die Geschichte von der Herkunft von Jesus. Denn Jesus ist nicht nur gestorben, er ist auferstanden und Jesus lebt. Und er lebt heute. Und er ist hier heute mitten unter uns. Und er ruft Menschen auch heute noch zu sich wie in seine Familie hinein. Es gibt einen interessanten Vers im Markus-Evangelium, den möchte ich euch hier noch mitbringen. Da wird Jesus gefragt, da geht es darum, dass sie sagen, deine Mutter, deine Geschwister haben eine Botschaft für dich. Jesus sagt, wer ist meine Mutter und wer sind meine Brüder? Antwortete Jesus. Er sah die Menschen an, die im Kreis um ihn herum saßen. Das hier ist meine Mutter und das sind meine Brüder. Jeder, der nach Gottes Willen lebt, ist mir Bruder, Schwester und Mutter. Nun, wenn ich das lese, ist einerseits schön, weil es zeigt, wie es ist möglich, wie zur Familie von Jesus zu gehören. Und andererseits denke ich, bin ich das wirklich? Lebe ich nach Gottes Willen? Dieser Vers wäre mir persönlich fast zu schwer. Das Schöne ist, Jesus sagt dir das und danach tut er das. Danach stirbt er für mich. Also Jesus, ich passe gut in den Stammbaum von Jesus hinein. Das sehen wir hier. Und deshalb gilt es auch für mich, dass Jesus mich bedingungslos liebt, dass Jesus sich nicht für mich schämt und denkt, oh, dafür müsste man da eher ausschalten. Er ist nicht mit mir überfordert. Ich bin wertvoll in seinen Augen, aber er will mich ganz. Und das ist die Einladung eigentlich dieses Stammbaums. Er will mein ganzes Leben. Er will, dass ich ihm meine Schuld ganz bringe und sage, Jesus, ich brauche deine Vergebung. Und dass ich ihm sage, dir gehört mein Leben. Mit allem, was ich bin, Herr, ich vertraue mich dir völlig an. Ich lasse alles andere los. All mein Wert, mein Halt bist du allein. Dann schenk mir Jesus seine Gerechtigkeit, sagt die Bibel. Dann schenk mir Jesus wie sein vollkommenes Leben. Das gilt dann für mich. Dann schenk mir Jesus seine Vergebung. Und dann gilt es für mich, dass ich sagen kann, ich tue den Willen von Gott. Wo ich es persönlich nicht tue, da gilt die Gerechtigkeit von Jesus Christus für mich. Und so darf ich Teil werden dieser Familie, nicht nur als Bruder, Schwester, Mutter, sondern als Kind. Das heißt, wenn dieser Stammbaum weitergehen würde, würde irgendwann mein Name kommen. Jesus würde sagen, David gehört voll und ganz dazu. Er ist völlig gerecht in meinen Augen. Und ich würde so sagen, aber es gilt. Und da ist auch dein Name, wenn du sagst, mein Leben gehört Jesus. Dann gehörst auch du mit zu dieser Familie. Und das war schon immer Gottes Absicht eigentlich. Das zeigt mir jetzt ganz zum Schluss, dass es keinen Grund gibt, stolz zu sein, in dieser Familie zu sein. Da können wir einfach staunen. Gemeinde ist eigentlich, wo man sagt, stell dir vor, ich gehöre auch dazu. Wer hätte das gedacht? Und du auch, ja, das ist auch besonders. Also wir staunen eigentlich miteinander. Da sind wir nicht einander überlegen. Da haben wir einander nie ausgewählt. Da sind wir einfach so zusammengestellt worden. Und es gilt auch, aneinander zu lernen. Familie eben. Und da bin ich niemandem überlegen, auch in dem Sinn, das erlebe ich in der Seelsorge immer wieder. Ich habe eigentlich keinen Grund, überrascht zu sein, was anderen Menschen geschieht oder was sie tun oder getan haben oder wie ihr Stammbaum aussieht. Ja, jetzt kein angenehmer. Menschliche Leben sind voll solcher Geschichten und ich habe ihnen nichts voraus. In meinem Herzen ist jede mögliche Sünde genauso angelegt und ich habe genauso die Gnade von Jesus Christus nötig. Deshalb ist in einer Gemeinde Platz, dass jeder kommen kann, um das Evangelium zu hören. Und er braucht genauso die gleiche Vergebung wie ich auch. Es ist eine neue Familie, es ist eine neue Familie der Gnade. Wo man miteinander auf gleicher Ebene vor dem Kreuz steht und sagt, Jesus, du bist alles. Und das entdecken wir schon in der Herkunft von Jesus, in diesem eigentlich etwas trockenen Text. Und das zeigt uns, Gott kann auch meine momentane Situation, meine Person und Persönlichkeit, meine Geschichte gebrauchen, um sich zu verherrlichen. Und auch wenn es sich in dieser Zeit vielleicht manchmal gar nicht weihnachtlich anfühlt, gerade dafür kam Jesus in dieser Welt. Und gerade da wird er sich zeigen. Und wenn ihr streitet am Weihnachtsabend, denkt daran, dafür kam Jesus. Und er will euch begegnen. Durch ihn gibt es Vergebung und Hoffnung. Ich möchte beten. Jesus, ich danke dir, dass du Mensch geworden bist für uns und danke für diese ganz besondere Familie, die du hast, die uns schon zeigt. Du kamst auch für uns. für ganz normale Menschen, für schuldige Menschen. Und durch dich gibt es Erlösung. Es heißt ja, du bist der Messias, du bist der verheißene Retter. Und danke, ist das real. Ich bitte dich, dass wir das erfahren dürfen, gerade in dieser Zeit. Wie du ins Kaputte kommen willst und heilen kannst, wie du in Schuld kommen willst und uns vergeben willst. Wie du dort kommst, wo keine Hoffnung ist, wo Menschen ausgegrenzt sind und ihnen Annahme schenkst, deine Liebe schenkst und sie wertvoll sind in deinen Augen. Amen.